Also ich kann mich entscheiden, möchte ich Hamburger essen? Oder vielleicht lieber Salat, möchte ich was Gesundes essen? Oder nicht? Ich esse furchtbar gerne manchmal Sachen von McDonald's, ehrlich gesagt, oder Schokolade. Aber es hat auch Konsequenzen. Aber trotzdem bin ich gerettet. Egal, ob ich jetzt Hamburger oder Salat esse. Aber das betrifft meinen Körper. Aber meine Seele meldet sich auch, wenn sie Hunger hat, nur subtiler. Manchmal habe ich so richtig schlechte Laune und ich bin so knatschig und so und denke negativ und mache mir Sorgen und bin gereizt vielleicht. Und manchmal liegt das gar nicht an den Umständen, sondern daran, womit habe ich meine Seele gefüttert. Habe ich mir vielleicht stundenlang irgendwelche Schlagzeilen, irgendwelche negativen Nachrichten reingezogen? Habe ich stundenlang um meine Sorgen gekreist, mir Gedanken gemacht? Ich habe innerlich gemeckert vielleicht und dann ist das so wie gedankliches Fastfood. Und dann wundere ich mich, wenn mir schlecht wird. Wenn ich zu viel McDonald's-Burger esse, wird mir auch schlecht. Genau. Also, womit beschäftige ich mich? Das hat einen riesen Einfluss auf unser Leben. Paulus schreibt in diese Erfahrung hinein. Und das Bemerkenswerte daran ist, er tut es gar nicht aus der Komfortzone heraus, sondern er sitzt im Gefängnis. Er sitzt in so einem römischen Gefängnis. Ich glaube, das ist wirklich noch viel schlimmer, als wir uns das ausmalen können. Das ist dunkel, da laufen Ratten rum. Das ist wirklich so nicht behütet. Das ist wirklich fürchterlich. Und in diesen fürchterlichen Umständen jammert er nicht. Ich würde wahrscheinlich da sitzen und jammern und sagen, oh, guck mal, wie das hier aussieht. Ich habe nicht genug zu essen, ich habe nicht genug zu trinken, es stinkt, es ist kalt, furchtbar, hilf mir. Well. Ne? Aber er schreibt an die Gemeinden. Und er schreibt dieses Freut euch. Und er schreibt, guck, womit du dich beschäftigst. Um ganz praktisch zu verstehen, wie wichtig es ist, mit was wir uns beschäftigen, habe ich Aspekte aus der Lernpsychologie mitgebracht. So, zweiter Punkt, Lernen im Gehirn, was das mit Glauben zu tun hat. Unser Gehirn besteht ja aus lauter Nervenzellen, habt ihr bestimmt mal irgendwann in der Schule gelernt, also so Neuronen, und diese haben so Verbindungen. Und wenn du etwas Neues lernst, oder eine Bewegung zum Beispiel, oder ein Wort, dann werden bestimmte Nervenzellen aktiv und die schicken Signale hin und her. Und wenn du das öfter wiederholst, dann sieht man ein bisschen einen kleinen Trampelfrack sozusagen. Und wenn du das ganz oft wiederholst, dann werden diese Verbindungen immer stärker und fester. Dann entsteht ein Weg und schließlich so eine Nervenautobahn. Ne? Wenn du das einmal eins ganz viel paukst und immer wiederholst, dann kannst du das im Schlaf. Ne? Wenn dich einer nachts um 12 aufweckt und du sagst 7 mal 8, dann weißt du ganz sofort, was es ist. Und das ist so eine Nervenautobahn. Das ist super, dass wir das entwickeln können. Aber es ist auch eine Gefahr darin. Denn wir bauen ja nicht nur gute Nervenautobahnen. Wir bauen auch negative Autobahnen der Angst, der Sorge, des Zynismus, der Hoffnungslosigkeit. Und darum schreibt Paulus ganz bewusst diesen Satz. Vers 8, orientiert euch an dem, was wahrhaftig, vorbildlich und gerecht ist, was redlich und liebenswert ist und einen guten Ruf hat. Beschäftigt euch mit dem, was Lob verdient. Also achte darauf, womit du deine Seele fütterst. Du kannst dich ja entscheiden. Ne? Letztes Mal haben wir auch bei Michelle gesehen, wir können es einfach rumdrehen. Ich kann entscheiden, nehme ich Burger oder Salat. Wenn Jesus in dir hast, kannst du dich rumdrehen. Kannst du dich mit dem Guten füttern. Und es hat Konsequenzen. Es ist kein Wunder, wenn du viele Horrorfilme siehst, dass du dann Angst hast und Albträume. Ich weiß, als ich Teenager war, habe ich mal einen Horrorfilm gesehen. Ich will euch gar nicht erzählen, was darin vorkam. Es waren furchtbare Bilder. Und ich habe die immer noch, ich kann mich da immer noch dran erinnern, an einzelne Bilder davon. Wirklich so richtig irre. Und das hat mich so gestört und belastet. Und dann habe ich gedacht, ne, ich gucke nie wieder Horrorfilme. Und habe mich seitdem entschieden, ich gucke das einfach nicht mehr, weil ich möchte diese Bilder nicht in meinem Kopf haben. Ja, kein Wunder. Pornografie zerstört deine Beziehung und deine Fähigkeit auf Nähe. Ich glaube, für uns ist das so in unserer Gesellschaft eigentlich normal geworden. Aber es zerstört Beziehungsfähigkeit. Oder wenn du dauernd dir Sorgen machst. Kennst du diese Sorgenkreise? Habe ich auch manchmal. Ich kann nicht schlafen und denke dauernd, oh, wie wird das morgen, was mache ich da und so weiter. Es raubt deine Lebensfreude, es raubt deinen Schlaf. Und hat schon mal einer von euch eine Lösung bekommen durch diese Sorgenkreise? Nee, oder? Es löst kein Problem. Es beschäftigt dich nur mit diesen negativen Sachen und du baust diese negativen Autobahnen. Paulus wusste, wovon er sprach. Für ihn war so diese Gedankenhygiene überlebenswichtig. Wie resilient war der? Aber für uns ist es auch wichtig und es ist einfach eine Entscheidung im Herrn. Jetzt habe ich noch eine Bibelstelle, die mir irgendwie in letzter Zeit sehr wichtig geworden ist. Und ja, ich dachte heute Morgen, oh je, hoffentlich, wie soll ich sagen, kränke ich nicht meine persischen Geschwister, aber ich glaube nicht. Es ist der Brief von Jeremia, der an die Israeliten im Exil schreibt. Also er schreibt an Menschen im Exil, die sind in Babylon und die hoffen verzweifelt und sagen, das kann doch nicht lange dauern, bald ist es vorbei, sagen die Propheten von denen. Und sie sind so betrübt und bedrückt. Und Jeremia schreibt zu diesen Leuten, so spricht der Herr der Herrscher, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel weggeführt habe, baut Häuser. Und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe. Und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben. So ein Exil, das ist jetzt nicht so nur ein historischer Ort. Es ist auch etwas, ein geistlicher Zustand. Mir fällt auf, dass viele Leute sehr bedrückt sind und denken, ach, was die Umstände sind echt schlimm und so viel Kriegsgefahr und ich, meine Tante sowieso oder also wirklich solche ganz schlimmen Sachen. Wir leben mit schlechten Nachrichten, mit Kriegen, wirtschaftlicher Unsicherheit, steigenden Preisen, Benzin ist schon wieder teurer geworden, auch technologischen Wandel, das KI entwickelt sich so rasant schnell, das ist echt krass. Wir leben in einem babylonischen System. Manchmal fühlen wir uns darin gefangen. Und damals haben die falschen Propheten gesagt, keine Sorge, das ist ganz schnell vorbei. Heute heißen die falschen Propheten, nicht alle natürlich, YouTube zum Beispiel. Jeder, wirklich jeder kann da irgendeine Meinung äußern. Niemand prüft, was führt er für einen Lebenswandel. Wie kommt er auf diese Gedanken? Du kannst dir da alles anhören. Oder Social Media. Was mir da auffällt, junge Frauen, ne? Die schönsten jungen Frauen trauen sich nicht, da ein Selfie zu machen ohne Riesenfilter. So unglaublich. Sie fühlen sich nicht mehr schön genug, um sich da ein Bild von sich zu zeigen. Es gibt ganz schnelle Endzeiterklärungen oder bestimmte Zeitpunkte, wann ist die Entrückung. Ich glaube auch, dass wir entrückt werden, aber man weiß nicht, wann. Gott hat uns das bewusst nicht gesagt. oder die Botschaft: Glaube nur richtig und dann hast du keine Probleme mehr. Und das finde ich auch ganz wichtig, wenn wir jetzt so über unser Denken sprechen. Damit ist nicht positives Denken gemeint. Ich war früher mal in der Gemeinde, da hieß es immer, du musst das Richtige bekennen und dann wirst du geheilt oder dann hast du keine Probleme mehr. Und dann musste ich immer da überlegen, was sage ich jetzt wieder? Ach, das war wieder falsch und so. Aber das hat gar nichts mit Glauben wirklich zu tun. Weil unser Glauben, das ist in Abhängigkeit zu Gott. Amen. Es ist nicht selber produziert. Es ist nicht, dass ich mir jetzt überlege, was ich sage. Sondern ich habe diese enge Beziehung zu Gott.
Come on.
Und werde darin geheilt. Mhm. Manchmal dauert es ein bisschen länger, als ich will. Aber ich habe diese Beziehung. Ich weiß, ich bin getragen.
Ja.
Ich bin gehalten von dem lebendigen Wort.
Amen.
Ja, Gott spricht halt einfach manchmal anders. Er sagt Häuser bauen, Gärten pflanzen. Gott sagt, ich halte irgendwie durch. Und dann ist es vorbei, sondern er sagt, richte dein Leben ein, gestalte dein Leben im Hier und Jetzt. Nimm nicht einfach ein Zelt, sondern baue Häuser, bepflanze deinen Garten und genieße die Früchte. Und ich glaube, für jeden ist das was anderes. Für mich bedeutet den Garten bepflanzen, künftigen Generation von Jesus erzählen, die Kinder in meiner Schule vorbereiten auf das Leben. Sie abholen da, wo sie sind. Sie begießen sozusagen, dass sie blühen können. Nach meinen Möglichkeiten natürlich. Ne? Das ist so, ich weiß nicht, was dein Garten ist. Was du bepflanzen sollst. Und drehe dich nicht um deine Sorgen, sondern genieße dein Leben, auch in schwierigen Umständen. Mach dir keine Sorgen um das, was du verpasst hast. Freue dich an deine Beziehung. Freue dich an deiner Ehe, an deinen Kindern, auch im Alltag. Genieße dein Leben selbst in Babylon. Punkt 5, suche den Frieden der Stadt. Und dann geht Gott noch einen Schritt weiter. Such den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie. Weil das finde ich krass. Also wir sollen nicht kämpfen, nicht verfluchen, uns nicht verhärten und bitter sein, sondern für Babylon beten. Und auch hier, Babylon ist für jeden was anderes. Vielleicht ist es eine nervige Beziehung oder was immer. Dein Chef, der dir viel zu viel Arbeit aufdrängt oder ich weiß nicht. Bete. Bete auch für die, die das Leben schwer machen. 1. Timotheus 2, 1-2. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitte und Danksagung darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Christlicher Glaube heißt aber nicht Rückzug, sondern Verantwortung übernehmen. Daniel ist in Babylon sogar in die Löwengrube gegangen. Ne? Das heißt es auch. Wir ziehen uns nicht zurück. Für Babylon bedeutet, sich nicht vom Hass bestimmen lassen. Nicht vom Wunsch nach Rache. Und auch nicht von Zynismus. Und wenn wir beten, ist das nicht so, dass wir nur den anderen dienen? Wir dienen im Grunde uns selbst. Wir richten unsere Gedanken auf Jesus, auf seine Perspektive. Im Grunde, wir entscheiden uns. Also, Salat. Es ist eine Entscheidung. Ich bete jetzt für diese Person, die mich von morgens bis abends nervt. Ich bete dafür. Und ich sehe sie mit den Augen von Jesus.
Amen.
Es ist, wir richten damit unsere Gedanken auf Jesus. Wir sehen mit seinen Augen. Jesus legt dir quasi vor, willst du einen Hamburger oder Salat? Du entscheidest. Wie auch Michelle gesagt hat, einfach ein... Ich schaue auf Jesus. Punkt 6, lasst euch nicht von falschen Propheten täuschen. Lukas 21, Vers 8. Jesus antwortete: Lasst euch von keinem Menschen täuschen und verführen. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich behaupten, ich bin es, der Retter, auf den ihr wartet. Und sie werden verkünden, jetzt ist die Zeit gekommen. Lauf ihnen nicht nach. Ihr werdet von Kriegen und Unruhen hören. Aber lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das alles muss geschehen. Aber das Ende kommt noch nicht sofort danach. Gottes Hoffnung ist keine billige Vertröstung. Es ist eine Hoffnung mit langem Atem. Es ist kein Sprint. Es ist wirklich ein Marathon, mit Gott zu gehen. Aber das Schönste in Vers 11, also Jeremia 29, Vers 11, ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Auch Gott hat gute Gedanken. Gute Gedanken über dich. Er gibt dir eine Zukunft und eine Hoffnung, egal wie es jetzt gerade aussieht. Es ist keine Garantie für problemloses Leben, aber eine Verheißung. Dein Leben ist nicht sinnlos. Deine Zeit ist nicht verloren. Und deine Geschichte, dein Leben ist nicht aus Gottes Hand gefallen. Er hat dich immer noch in seiner Hand. Punkt 7, Dankbarkeit. Mein Trainingsplan für Freude. Das ist noch ein praktischer Tipp. Ich finde das manchmal schwer, auch so das Gute zu sehen. Und dann habe ich mir angewöhnt, jeden Abend immer drei gute Sachen aufzuschreiben. Drei Sachen, für die ich an diesem Tag dankbar bin. Und manchmal ist es sehr geistlich, irgendwelche tollen Gespräche und ne, was immer. Und manchmal ist es halt auch einfach nur ja, warme Socken. Ein leckerer Kaffee, mein Hund hat mit mir gekuschelt, sowas. Aber suche einfach die guten Dinge, was Gott dir schenkt. Dankbarkeit schärft den Blick und Freude folgt oft hinterher. Da habe ich noch den Psalm 68, 4 bis 7. Die Gerechten aber werden sich freuen und fröhlich sein vor Gottes Angesicht und jubeln vor Freude. Amen. Singt Gottlob, singt seinen Namen, macht Bahn dem, der durch die Steppen fährt. Herr ist sein Name und frohlockt vor ihm. Ein Vater der Weisen, ein Anwalt der Witwen ist Gott, der in seinem Heiligtum wohnt. Ein Gott, der vereinsamt, der einen Heim gibt. Und der Gefangene hinausführt ins Glück. Gut. Ja, wie kann ich also meine Seele richtig ernähren? Es ist eine Entscheidung. Wohin wendest du dich? Hamburger oder Salat? Wendest du dich zu Jesus? Zweiter Punkt. Bete auch für Babylon. Dritter Punkt. Pflanze deinen Garten, wie immer jetzt dein Garten aussieht, und genieße die Früchte. Schreib dir auf, wofür du dankbar bist, einfach um es dir mehr zu bewusst zu machen. Und der aller wichtigste Punkt von allen, pflege deine Beziehung zum Herrn. Dann kommen wir nochmal auf Philipper 4, Vers 7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also pflege die Beziehung mit Jesus und er bewahrt dich. Er gibt dir seinen übernatürlichen Frieden. Dieser Frieden hat nichts mit den Umständen zu tun, nichts mit den normalen, so mit einfach, was man so normalerweise denkt. Er ist der Friedefürst. Pflege die Beziehung mit ihm. Amen.
Amen.
So. Wenn du noch keine Beziehung mit Jesus hast, dann lass uns jetzt zusammen beten und ihn in dein Herz aufnehmen. Ich bitte, dass du einfach mit mir betest, auch egal, ob du Jesus im Herzen hast oder noch nicht. Lieber Vater im Himmel,
lieber Vater im Himmel,
ich komme jetzt zu dir.
Ich komme jetzt zu dir.
Vergib mir meine Schuld.
Vergib mir meine Schuld.
Lieber Herr Jesus, bist für mich gestorben und auferstanden.
Du bist für mich gestorben und auferstanden.
Ich wähle dich heute als meinen Retter und Herr.
Ich wähle dich heute als meinen Retter und Herr.
Dir will ich gehören.
Dir will ich gehören.
Und dir will ich folgen.
Dir will ich folgen.
Amen.
Amen.